Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bock. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Götz.
Servus. Nächste Folge steht an.
Ja, Folge 12.
So sieht's aus.
Folge 12 des TachoCasts.
Ja. Ja, also sehr erfreulich ist, dass wir uns heute schon wieder austauschen und wieder schön uns mit Themen auseinandersetzen. So haben wir diese Woche doch auch ein sehr unschönes Ereignis. Also in der Woche, in der wir das aufnehmen, ist ja ein Bergrad gestorben. Und ja, da ich viel mit ihm zu tun hatte und er mir sehr unter die Arme gegriffen hat, anfangs und ich dann ihm, indem ich ihm immer wieder fachlich geholfen habe, die Dinge möglichst richtig darzustellen. Und ja, da hat sich ja über die Jahre wirklich eine enge Beziehung aufgebaut und eine tolle Freundschaft.
Ein Podcast über das EU-Mobilitätspaket, ne?
Ja, genau. So bin ich mit dem Thema das erste Mal in Berührung gekommen mit ihm. Das war jetzt auch in den Nachrufen immer so, dass da betont wurde, wie er dann zu Corona-Zeiten Fernfahrer live und sowas in die Welt gesetzt hat. Und da kam ja auch dann unser Podcast, der erste, zustande, beziehungsweise auch der weitere mit VDO. Ja, es ist immer schlimm, ist halt Krebs, ist halt einfach ein Scheißdreck. Und insoweit haben wir jetzt alle hier in der Branche und alle Fahrer ein Fürsprecher weniger und einen, der den Finger in die Wunde legt. Aber ja, so ist das Leben leider.
Mit ihm nicht so viel zu tun, glaube ich zu sagen, gar nichts. Aber ich habe das natürlich verfolgt und er war sehr aktiv, was dieses Thema anging. Ja. Er hat sich sehr eingesetzt für dieses Thema rund um Kraftfahrer. So hatte ich das wahrgenommen.
Ja, es ist halt schon ein herber Verlust. Ich will nicht behaupten, dass ich einen guten Überblick hätte über den Journalismus in dem Kontext. Aber er war halt auch einer der meines Erachtens ganz wenigen, die auch, ich sag mal, richtig investigativ unterwegs waren und hat sich da mit Kamera auf die Lauer gelegt und hat auch die Leute, ich sag mal, schon fast überfallartig mit seinen Fragen konfrontiert und die Verantwortlichen in den Unternehmen und die Pressesprecher. Da gibt es auch sicherlich einige, die ihn sehr besonders in Erinnerung haben. Am meisten haben wir immer gelacht über seine Anfragen beim Balm, weil da wussten wir dann immer schon, dass doch, wie mein Ex-Chef immer so schön gesagt hat, Kanzlei dank erster Güte zurückkommt. Ich sage mal, 80% der Fälle kam zurück, dazu äußert sich das Balm nicht. Oder man hat uns die Rechtsgrundlagen nochmal reinkopiert in eine E-Mail und das war es dann auch. Aber ja, also es ist ein herber Verlust und ja, insoweit sehr traurige Woche, wir nehmen das jetzt früher auf, als ihr alle das hört. Aber das war wichtig, das nochmal hier kundzutun.
Schön. So, was haben wir ansonsten heute? Wir wollen kurz eingehen. Wir haben zwei Zuhörerfragen, die wir kurz einmal ansprechen wollen. Dann haben wir das Thema Grenzübertritte. Ich habe festgestellt, dass in den sozialen Medien auch sehr viel Unsicherheit besteht, was die Dokumentation der Grenzübertritte angeht. Ja. Deswegen wollen wir da mal kurz drauf eingehen. Und wir haben auch noch das Thema Dokumentation von B- und Entladetätigkeiten.
Yes.
Ja,
genau.
Darum geht's
heute.
Das ist
unser Plan heute und wie immer oder nach Möglichkeit starten wir direkt rein.
Ja.
Also das erste Thema, das aufkam von unseren geschätzten Zuhörern, von einem geschätzten Zuhörer, war das Thema Winterdienst und zwar im Kontext kommunale Tätigkeit, also Bauhof, ja, oder Straßenmeisterei oder was auch immer, also direkt aus dem kommunalen Umfeld heraus. Und da haben wir zwei Oberpunkte, sage ich mal. Also einerseits haben wir ja bei dem Thema Streu- und Räumfahrzeuge auf die Situation, dass es sich um sogenannte selbstfahrende Arbeitsmaschinen handelt, also Fahrzeuge, die durch ihre Bauart, durch ihren Aufbau, durch ihre gesamte Gestaltung überhaupt nicht die Möglichkeit bieten, Güter oder auch Personen zu befördern. Ja, die sind ja per se ausgenommen vom Fahrpersonalrecht. Jetzt schweife ich gleich wieder ab. Da gibt es eine kleine Thematik noch, da müsst ihr vorsichtig sein. Deshalb ist es schwierig, das so global auszudrücken. Also selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind in der Regel vom Fahrpersonalrecht ausgenommen. Wir haben nämlich auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen, die doch in der Lage sind, Güter zu befördern. Das haben wir zum Beispiel im Straßenbau. Da gibt es so Fahrzeuge, die Bitumen befördern, Flüssigasphalt. Da ist eigentlich das mehr ein Transportfahrzeug als eine Arbeitsmaschine. Und da gibt es eben auch eine Auslegung der obersten Bundes- und Länderbehörden, die sagen, wenn ich eine selbstfahrende Arbeitsmaschine habe, hier aber nicht die Arbeitsleistung im Vordergrund steht, sondern die Beförderungsleistung, dann kann auch eine selbstfahrende Arbeitsmaschine aufzeichnungspflichtig sein. Aber hier im Winterdienstkontext, wir kennen das hier auch, deshalb kommt jetzt gleich der zweite Punkt, aber es gibt ja sozusagen das reine Räumfahrzeug, das praktisch nichts anderes kann. Und dann gibt's ja noch die Anbaumaschinen. Das Sascha hat es vorhin berichtet, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass bei ihm gerade die Schneehölle vorherrscht. Da fahren jetzt bestimmt bei dir auch ein paar rum, die sich vorne nur ein Räumschild hinbauen, oder?
Ja. Ich habe dem Zuhörer geantwortet und habe ihm gesagt, dass es grundsätzlich immer nicht ganz einfach ist, über Ausnahmeregelungen zu sprechen und habe ihm gesagt, dass wir in Folge 2 etwas tiefer in dieses Thema hineingegangen sind, aber grundsätzlich dann eben die Antwort gegeben, dass wir ja in der Fahrpersonalverordnung Paragraph 18 haben, Absatz 1 Nummer 8, wo dann quasi das, was du eben schon sagtest, die selbstfahrende Arbeitsmaschine auch ein Thema ist und sofern die im Winterdienst eingesetzt wird, sie nicht in diesen Geltungsbereich der 561 2006 fällt, also Lenk- und Ruhezeiten aufzeichnungspflichtig ist. Aber nochmal, wir müssen immer das Ganze etwas genauer natürlich sehen. Deswegen, es ist nicht immer ganz so einfach, so eine direkte Aussage zu geben, ja oder nein.
Mhm. Ja, aber ich meinte ja, genau das ist ja der Punkt. Also wenn wir jetzt hier entweder eine selbstfahrende Arbeitsmaschine haben, die gar nichts anderes kann, dann können wir über den allgemeinen Geltungsbereich des Fahrpersonalrechts im Endeffekt eine Ausnahme ableiten, haben wir ein Fahrzeug, das eben grundsätzlich von seiner Bauart und äußeren Erscheinung zur Güterbeförderung geeignet ist, an das dann so ein Räumschild und hinten so ein Streuding dran geschnallt wird, dann kommt eben diese Ausnahme, die du gerade angesprochen hast.
Mhm.
Und hier ist eben auch nochmal wichtig, die ist, also das ist, Paragraph 18 Nummer 8 Fahrpersonalverordnung.
Ja.
Und da ist eben wichtig, da ist so ein bisschen Kontext Daseinsvorsorge, öffentliche Hand. Also es muss schon eine Räumung stattfinden im Auftrag des Staates, sage ich jetzt mal ganz oft, ganz blöd. Also natürlich ist am Ende die Kommune oder der Landkreis oder wer auch immer. Oder ich meine auf den Autobahnen und so weiter machen die das ja sowieso selber, denke ich. Aber es kann ja sein, im kommunalen Kontext wird ein Unternehmen beauftragt, das dort sitzt. Und da ist eben von zentraler Bedeutung für diese Ausnahme nach Paragraph 18 Nummer 8, dass es für die Öffentlichkeit stattfindet, das Räumen. Also hatte ich nämlich auch schon mal den Fall vor vielen, vielen Jahren, dass halt einer sagt, hier, wir haben ein großes Werkgelände, da beauftragen wir einen, der bei uns praktisch auf dem Privatgelände den Schnee räumt. Und das wäre dann eine Abgrenzungsthematik, weil da können wir davon ausgehen, wenn wir das nur für private Interessen machen, für Einzelinteressen, nicht für die Allgemeinheit, dann müsste es eigentlich aufzeichnungspflichtig sein. Es sei denn, es ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Genau.
Ja, also, wie gesagt, also deswegen ist es ja, ja genau, es ist nicht immer ganz einfach, über Ausnahmeregelungen zu sprechen.
Mhm.
Der zweite Punkt, den er angesprochen hatte, wir wollen das jetzt nicht zu tief reingehen, weil dann haben wir schon wieder eine Stunde voll. Der zweite Punkt oder die zweite Frage, die er stellte, wie sieht es aus mit dem Arbeitszeitgesetz? Wären Sie, wenn Sie in einer Ausnahmeregelung der Lenk- und Ruhezeiten fallen, trotzdem würden sie ins Arbeitszeitgesetz hineinfallen? Hier ist ganz klar zu sagen, ja, das Arbeitszeitgesetz gilt ja für Arbeitnehmer. Ja. Somit ist quasi der Mitarbeiter, der also diese selbstfahrende Arbeitsmaschine fährt, nehmen wir mal an, er fällt also dann rein in die Ausnahmeregelung der Lenk- und Ruhezeiten, wäre er natürlich trotzdem aufzeichnungspflichtig, was seine Arbeitszeiten angehen. Heißt also, er fällt ins Arbeitszeitgesetz hinein. Ja.
Genau,
jetzt ist die Frage, jetzt
Pausen machen halt.
Das genau, ist jetzt wäre die Frage, wie bekommt er das hin? Jetzt könnte man empfehlen, ja, also selbst wenn du jetzt diese selbstfahrende Arbeitsmaschine fährst, wäre es ja zum Beispiel denkbar, wenn du jetzt morgen wieder ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug fahren würdest, könnte er ja quasi seine Fahrerkarte stecken, den Fahrtenschreiber mit gesteckter Fahrerkarte Out-of-Scope-Modus gehen, dann hat er seine Arbeitszeitaufzeichnung. Alles, was an Lenkzeit quasi ist, wird ja als Arbeitszeit aufgezeichnet im Out-Modus und dann hat er seinen lückenlosen Nachweis.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist halt, dann Nachträge zu machen oder wenn halt ganz selten nur entsprechend aufzeichnungspflichtige Fahrzeuge dann tatsächlich geführt werden, haben wir ja auch schon über das Thema Nachweisführung in einer der ersten Folgen gesprochen. Also da gibt es verschiedene Optionen. Was genau. Bei dem Kontext ja auch noch wichtig ist, man kann natürlich einerseits noch berücksichtigen, wenn es jemand ist aus dem kommunalen Umfeld, die haben oft Tarifverträge, TVÖD, TV der Länder, die haben zum Teil noch Betriebsvereinbarungen. Und was dann natürlich auch noch on top kommt, ist natürlich gerade bei dem Thema Schnee, Räumung, Notfälle, also Sondersituationen. Da besteht ja dann auch arbeitszeitrechtlich oder aus diesen Tarifverträgen heraus noch die Option, im Zweifel abzuweichen. Das muss man halt immer individuell prüfen. Aber das ist die Grundregelung. Wenn ihr nicht aufzeichnungspflichtig seid, ist es nicht, dass ihr vogelfrei seid und tun und lassen könnt, was ihr wollt, sondern dann gilt stattdessen immer die Basis, nämlich das Arbeitszeitgesetz oder halt, wie gesagt, wie ich es gerade beschrieben habe, individuell noch zusätzliche Regelungen.
Auf das Grundsätzliche eingehen, alles andere muss man wirklich dann im Detail prüfen, wie es für ein Unternehmen eben umzusetzen ist. Ja. Das können wir hier natürlich nicht.
Genau.
So. Die zweite Frage, die kam, da ging es darum, dass ein Fahrer den Massenspeicher auslesen sollte. Also er hatte geschrieben, dass er in einem mittelständischen Betrieb mit einem Fuhrpark von 3 Fahrzeugen arbeiten würde. Und als er, was hat er gesagt, vor 2,5 Jahren oder was angefangen hat, in dem Betrieb zu arbeiten, hieß es also, dass er selber oder dass die Mitarbeiter die Massenspeicher alle 90 Tage auslesen sollten. Mhm. So, damit ging das los und seine Frage, die jetzt kam, ob das überhaupt zulässig wäre, dass er das durchführt.
Mhm. Ja, das verunsichert die Leute ja natürlich, wenn da also steigen wir gleich mal ein, das Auslesen von einem Massenspeicher, auch das Auslesen von einer Fahrerkarte, das sind ja wirklich Basics und die sind auch gesetzlich komplett durchreglementiert. Also da ist ganz klar beschrieben, da könnt ihr mal in Paragraph 4 des Fahrpersonalgesetzes reinschauen, wer das zu tun hat, nämlich das Unternehmen, der Unternehmer. Und wie immer im Leben kann man Aufgaben delegieren. Das ist dann das sogenannte Thema Vertreterbestellung, wie es im Ordnungswidrigkeitenrecht heißt. Aber da sind halt sehr hohe formelle und sachliche Anforderungen dran gestellt. Also ich kann halt nicht als Unternehmensverantwortlicher an meinen Mitarbeiter vorbeilaufen, ihm im Zuge dessen zurufen: Karl-Heinz, du liest jetzt ab heute den Massenspeicher aus an deinem Fahrzeug und das war's dann. Sondern da ist halt viel, 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 viel mehr zu tun. Das muss alles schriftlich letztlich geregelt sein. Diese Personen müssen das eigenständig tun können in Eigenverantwortung. Sie müssen mit den entsprechenden Arbeitsmitteln ausgestattet werden. Sie müssen befähigt sein, diese Tätigkeiten durchzuführen. Ich kann als Delegierender dann auch nicht einfach sagen, ja, jetzt habe ich das dem übertragen und jetzt kümmere ich mich nicht mehr um das Thema, sondern ich muss da vorbeilaufen bei unserem Karl-Heinz, muss sagen, wie geht's dir denn, was machst du denn, hast du deinen Massenspeicher ausgelesen, hat das alles funktioniert, gibt's Probleme, musst du geschult werden, ja, und das sollte ich dann als Verantwortlicher am besten auch noch dokumentieren, dass ich das Ganze regelmäßig gemacht habe, wobei wir jetzt wieder streiten können, was regelmäßig heißt, aber ja. Also
zusammengefasst, auch hier gibt es wieder, um es einfach zu sagen, eine Aufteilung der Rechte und Pflichten. Und wenn wir in dem Bereich der Pflichten sind, dann haben wir die Unternehmerpflicht. Und die Unternehmerpflicht wäre also im Grunde, Fahrzeugdaten auszulesen, Fahrerkarten auszulesen im entsprechenden Zeitraum. Und wenn wir hergehen und sagen, was sind die Fahrerpflichten oder die Pflichten des Fahrpersonals, der Fahrer muss dem Unternehmen seine Fahrerkarte rechtzeitig zur Verfügung stellen, damit im Grunde der Unternehmer seiner Pflicht wieder nachkommen kann und die Fahrerkarte ausliest.
Genau, das so ist nämlich auch schon alles, gell? Das muss man sich auch nochmal klar machen. Also der Fahrer hat mit dem ganzen Datenthema grundsätzlich mal überhaupt nichts am Hut. Sondern er gibt seine Fahrerkarte ab und das war's. Ich meine, wir haben Remote-Download-Lösungen und die ganzen Themen, brauchen wir nicht drüber reden. Deshalb geht das natürlich auch nicht in der Praxis ganz so auf, wie wir es jetzt gerade darstellen. Weil im Zweifel ja niemand großartig da Fahrerkarten in die Hand nimmt oder Download-Keys, um irgendwelche Massenspeicherdaten auszulesen. Aber wenn es so wäre, dass man das mit der Hand am Arm macht, dann wäre das auf jeden Fall erstmal alleinige Aufgabe des Unternehmens.
Und wir müssen ja erstmal nur vom Rechtlichen wieder ausgehen. Was sagt der Gesetzgeber? Nicht, was habe ich für technische Möglichkeiten? Die technischen Möglichkeiten, die wir ja haben mittlerweile, werden ja auch mitunter gar nicht genutzt. Oder wenn ich das mitkriege, wie viele Unternehmen immer noch manuell auslesen, denke ich, warum macht ihr denn das?
Tja.
Es gibt so schöne technische, ja genau. So, und damit kommt also das Rechtliche ins Spiel und da ist es ganz klar geregelt, Unternehmerpflicht und Fahrerpflicht, das, was wir also gerade schon angesprochen haben und somit ist die Sache eigentlich schon geklärt.
Ja, was hier noch zur Frage, also was der liebe Zuhörer uns noch gefragt hat, ist natürlich, ist ja jetzt auch da in der Haftung, also hat er da ein persönliches Problem, wenn jetzt zum Beispiel er da Fristen reißt oder Daten nicht vollständig runtergeladen werden und so weiter und so fort. Und da ist natürlich klar, muss ich wieder den Schritt zurückgehen und sagen, ja, wenn es dir der Unternehmer ordnungsgemäß übertragen hat, ja, und alles das, was ich vorhin angedeutet habe und vielleicht noch mehr, auch umgesetzt hat, dann hafte ich mal von einer grundsätzlichen Position heraus als Verantwortlicher für die Fehler, die mir da dabei passieren. Aber das erlebst du sicherlich auch so, Sascha. Wenn ich das erlebe in den Unternehmen, dass da Aufgaben, ich sag mal, runtergedrückt werden, dann findet das so gut wie nie rechtlich sauber statt. Deshalb kommen wir.
Wenn ich diese E-Mail lese hier, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in diesem Betrieb da. Junge. Ja, also, ja. Da, man lebt doch nicht.
Nein.
Also, ich denke, das ist wieder so ein Stratege, der wieder gar keine Ahnung hat und gar keinen Bock auf dieses Thema hat, was vielleicht auch verständlich ist.
Ja.
Aber ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass das alles da Hand und Fuß hat und also mit schriftlicher Beauftragung und so weiter und so fort. Also das glaube ich beim besten Willen nicht.
Ja, und dann greift vom Rechtlichen her die sogenannte Organhaftung, also das Unternehmen, die verantwortlichen Unternehmen, die haften ja grundsätzlich immer für alles. Und deshalb ist es dann in der Praxis auch so, vielleicht werde ich dann mal angeschrieben von der Behörde, aber dann muss ich mich halt mit der Behörde auseinandersetzen und sagen, ja, hört mal zu, da hat mich jetzt vielleicht jemand benannt als Verantwortlicher, aber ich bin letztlich überhaupt nicht dafür verantwortlich, weil ich das und das gar nicht habe, mache, kann, was auch immer. Ja, und dann geht das auch wieder zurück an den Unternehmer, sagen wir es mal einfach so. Und was hier auch noch aufkam, ist die Frage, ja, hat derjenige, der uns jetzt hier angeschrieben hat, ein Problem, wenn dann einer seiner Kollegen, denen das ja offensichtlich auch übertragen wurde, das nicht richtig macht? Und ja gut, da brauchen wir gar nichts eigentlich dazu sagen. Also Sippenhaft haben wir noch keine oder nicht mehr. Und wenn es dann also rechtmäßig übertragen wäre, dann wäre halt jeder für sein Thema zuständig und nicht jeder Mitarbeiter noch für die Themen der anderen. Also dann macht es ja auch gar keinen Sinn mehr, was zu delegieren, wenn ich dann nachher wieder alle ins Boot hole.
Gut, ja, ich denke, also das ist ausreichend. Wie gesagt, wir können nie und wir wollen auch nie so tief dann reingehen, weil wir dann wirklich ja auch prüfen müssen, wie läuft es in dem Unternehmen. Deswegen können wir erstmal grundsätzlich nur die Basics eigentlich benennen.
Ein kleinen Punkt vielleicht noch, weil ich gerade den Paragraph 4 Fahrpersonalgesetz hier auch vor mir habe. Was auch viele Fahrer nicht wissen, ist, ihr habt einen Rechtsanspruch auf diese Daten, die dort ausgelesen werden, also die Daten von der Fahrerkarte. ihr könnt hergehen zum Unternehmen und sagen, ihr ladet ja regelmäßig hier die Daten runter und archiviert die und ich hätte die mal gerne. Und dann könnt ihr, also der Gesetzgeber hat es nicht geregelt, in welcher Form euch die auszuhändigen sind. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass ihr euch die Form aussuchen könnt, mehr oder weniger. Also natürlich im Rahmen des Ermessens. Aber wenn ihr sagt, ich hätte gern eine DDD-Datei, also digitale Daten, oder wenn ihr sagt, ich hätte das gern auf Papier ausgedruckt, das wären meines Erachtens nach die zwei Themen, wo sich keiner dagegen sperren könnte, euch das in dieser Form auszuhändigen bzw. zu übermitteln. Das nur mal noch der Vollständigkeit halber.
Ja. Okay.
Gut.
So, wir freuen uns über weitere E-Mails, Zuhörerfragen, damit wir das hier in den weiteren zukünftigen Folgen auch besprechen können. Also immer gerne her damit. Und somit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das, was wir oder das, was ich persönlich sehr häufig sehe, in verschiedenen Gruppen, auf Facebook meinetwegen, eigentlich nur auf Facebook. Wir gehen in die Verordnung, in die EU-Verordnung 165/2014, und zwar geht es um die Dokumentation der Grenzübertritte. Im Artikel 34, da geht es um die Benutzung von Fahrerkarten und Schaublättern. Im Absatz 7 haben wir dann den Bereich, was die Grenzübertritte angehen. Das heißt also, wir gehen in die Vergangenheit und ab dem 2.2.2022 war das Fahrpersonal dazu verpflichtet, Grenzübertritte am digitalen Fahrtenschreiber zu dokumentieren. Das ist erstmal so grundsätzlich der ausschlaggebende Punkt.
Das Datum gibt mir übrigens einen krassen Flashback in gerade die Podcast-Aufnahme mit dem Jan, weil da haben wir ja damals immer herzlich lachen müssen mit diesen ganzen Daten und der 2.2.22, der kam ungefähr 500 Mal vor.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe das auch gehört. Ich kann mich jetzt auch so schwach dran erinnern.
Genau, also das. Sorry für die Ausschweifung.
Ich glaube, ihr hattet euch auch verabredet für den Tag.
Genau. Ja, da wurden viele Ehen geschlossen, aber für die Fahrer hatte es damals auch weitreichende Konsequenzen. Genau, also wir haben bei dem Thema ja ein bisschen den Punkt, wir haben eine Situation bis zum 31.12.24 und wir haben eine Situation eben jetzt seit dem 31.12.24. Weil das war ja der Stichtag oder dann noch auch jetzt im August 25 war ja nochmal ein Stichtag. Also auf was will ich hinaus? Wir haben die Situation, das auf was du dich gerade bezogen hast, Sascha, galt ja, als die Fahrtenschreiber das noch nicht vollautomatisch machen konnten, diesen Grenzübertritt erfassen und wo wir eben noch mit verschiedenen Fahrtenschreiber-Versionen grenzüberschreitend unterwegs sein konnten.
Genau.
Aus heutiger Sicht hat sich das erledigt, weil ja jetzt heute alle Fahrzeuge, die grenzüberschreitend eingesetzt werden, mit dem neuesten Fahrtenschreiber ausgestattet sein müssen.
Mhm.
Genau, aber das ist wichtig.
Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt, weil ich habe das Problem jetzt auch aktuell in den Schulungen, ne, wo man sagt, ja, aber in der letzten Schulung hast du etwas völlig anderes gesagt wie heute. Heute sagst du dies und letztes Mal hast du das gesagt. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass in der Zeit, in einem bestimmten Zeitraum, sich Sachen verändern. Es könnte sein, dass ich heute was sage, was morgen alt ist. Jo. Ja, und das muss das Fahrpersonal oder das müssen auch die Unternehmen, das müssen wir alle verstehen. Und manchmal ist es auch einfach nur so, dass man sagt, na ja, also wir haben hier ein Problem. Was wäre ein Lösungsvorschlag? Ne, was aber dann gesetzlich vielleicht gar nicht festgelegt ist, sondern dass man sagt, okay, dieses Problem hat sich daraus ergeben und deswegen brauchen wir einen Lösungsvorschlag, also eine Empfehlung vielleicht, die wir durchführen. Das ist einfach so. Ich würde ganz gerne aber erstmal vielleicht diesen Absatz 7 einmal kurz vorlesen, weil wir auch da wieder Begriffe drin haben, die es in der Praxis etwas schwierig gemacht haben, auch in der Vergangenheit. Ne? Mhm. Also dieser Gesetzestext ab dem 2.2.2022 gibt der Fahrer auch das Symbol des Landes ein, in das er nach Überqueren einer Grenze eines Mitgliedstaats einreist. Und zwar zu Beginn seines ersten Halts in diesem Mitgliedstaat. Das ist der erste Absatz. So, was ist der erste Halt? Das könnte man ja schon mal die Frage stellen. Das ist ja relativ einfach. So, dann geht's aber weiter. Der erste Halt erfolgt auf dem nächstmöglichen Halteplatz. Auch hier wieder ein Wort drin, was es etwas schwierig macht, nämlich nächstmöglicher Halteplatz. An oder nach der Grenze wird die Grenze eines Mitgliedstaats mit dem Fährschiff oder der Eisenbahn überquert, so gibt er das Symbol des Landes im Ankunftshafen oder Bahnhof ein. So. Die Frage, die sich immer stellte, war, was ist der nächstmögliche Halteplatz?
Kann ich mich was auch noch ist, lebhaft erinnern an die Diskussion. Ne,
dann kam die Frage, ja, es gibt aber hier keinen Parkplatz unmittelbar nach der Grenze.
Ja.
Ja, dann fahr doch einfach weiter.
So ist es.
Ja. Ja. Es ging aber im Grunde, wir sind in der Vergangenheit, wir sind ja im Grunde am 2.2.22. So, wie du schon gesagt hast, zu dem Tag konnten wir mit allen Fahrtenschauerversionen grenzüberschreitend fahren. So, das heißt, es gab gar nicht die Frage, gibt es also irgendeine automatische Lösung? Nein, du als Fahrer bist dazu verpflichtet, an der Grenze oder eben am nächstmöglichen Halteplatz stehen zu bleiben und das Beginnland einzugeben von dem Land, in das du einreist. Bumm, das war alles. Ja. So, jetzt gehen wir aber weiter und müssen sagen, was ist denn danach passiert? Am 21.08.2023 kam der neue Fahrtenschreiber G2V2, also der intelligente Fahrtenschreiber Generation 2 Version 2, bei Neufahrzeugen ins Spiel. So, und da wurde ja gesagt, ja, der Fahrtenschreiber kann das technisch. Der kann also die Grenzübertritte technisch automatisch dokumentieren. So, und dann kam im Grunde das nächste Problem. Jo. Nämlich zu dem Tag war es möglich, dass du einmal dieses Gerät in deinem Fahrzeug hattest. Du konntest aber auch noch grenzüberschreitende Güterbeförderung durchführen mit alten Fahrtenschreiberversionen. Ja. Und jetzt war es auch entscheidend, welche Fahrerkarte hast du. Da kannst du vielleicht was zu sagen.
Genau, es gab sich dann einfach eine diffuse Situation, weil wir halt 304 verschiedene Variationsmöglichkeiten hatten, was die Version des Fahrtenschreibers und die Version der Fahrerkarte anbelangt. Und da sind wir jetzt immer noch drin, auch wenn sich, wie ich es ja schon gesagt hatte, auf Seiten des Fahrtenschreibers sich das mittlerweile aufgelöst hat, weil ja grenzüberschreitend nur noch die neuesten Geräte eingebaut sein dürfen. Aber wir haben die Thematik mit den Fahrerkarten. Und wenn ihr jetzt eure Fahrerkarte in die Hand nehmt, dann sehen alle Fahrerkarten, die im Umlauf sind, von vorne, von der Vorderseite der Fahrerkarte gleich aus. Ihr habt, ich glaube, unten links ist es ein G2 stehen.
Genau, auf der Vorderseite unten links ist das G2.
So, das sagt euch nur mal, dass das eine Fahrerkarte der Generation 2 ist. Aber wie wir das ja bei den Fahrtenschreibern auch hatten und haben, gibt es auch bei diesen Fahrerkarten eine Version 1 und eine Version 2. Und die könnt ihr unterscheiden vom Ausstellungsdatum her, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Also grundsätzlich, wenn ihr Ende Juli 2023 die Fahrerkarte beantragt habt und später natürlich, dann könnt ihr grundsätzlich davon ausgehen, dass ihr eine G2V2 Fahrerkarte besitzt. Wer es überprüfen möchte, muss seine Fahrerkarte rumdrehen und da gibt es ja auf der Rückseite dann diesen goldenen Chip und darüber steht in einem weißen Kästchen E4. Das ist bei allen Karten gleich und danach wird es spannend, weil dann kommen vier Zahlen. Und die neuen Fahrerkarten, also G2V2, dort findet ihr die Zahlenfolge 0030. Und bei der Version 1 dieser G2-Karte habt ihr dort 0003 stehen. Also es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wo ihr es auch noch erkennen könnt, welche Fahrerkarte ihr besitzt, aber das wird den meisten Fahrern schwerfallen. Das sehen dann eher die das administrativ begleiten hier, also im Büro sitzen. Bei der Größe der Datei, der Daten, die dort runtergeladen werden, da haben die älteren Karten ungefähr 60 Kilobyte Datengröße und die neuen das doppelte 120, ja, plus minus, das schiebt sich immer 1, 2, 3 Kilobyte von links nach rechts. Aber das sind die Indikatoren, über die ihr rausfinden könnt, habt ihr eine neue oder eine alte, in Anführungszeichen, Fahrerkarte. Wie gesagt, auf der Vorderseite steht jedes Mal G2, aber es geht halt darum, wann wurde die hergestellt. Und ja, so viel zu
da
den.
Können Geodaten auf der Fahrerkarte gespeichert werden? Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Ja, jetzt kommt wieder gleich ein Extremist ums Eck, wenn du das so sagst, weil Geodaten können auch auf der alten gespeichert werden.
Genau. Ja.
So die Frage, in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Töpfchen landen.
Ganz genau. Ja. So, und es ging ja um die Grenzübertritte. Und als dann quasi der G2V2-Fahrtenschreiber auf den Markt gekommen ist, wie gesagt, dann haben wir festgestellt, dass also Grenzübertritte natürlich, wenn ein Fahrer eine alte Fahrerkarte hatte, also Generation 2 Version 1, dann fehlte dieser Grenzübertritt auf der Fahrerkarte. Und dann stellte sich die Frage, wie sieht es denn jetzt in der Praxis aus? Also man musste dazu sagen, der Fahrtenschreiber G2V2, also Generation 2 Version 2, der kann die Grenzübertritte technisch automatisch dokumentieren. Aber wenn ich eben eine alte Fahrerkarte hatte, dann war es eben so, dann fehlte dieser Grenzübertritt mitunter.
Genau, lass mich da noch kurz ausschweifen. Also warum? In der Phase, als die G2V1, also die alte G2-Karte, rechtlich und technisch entwickelt wurde, hatte niemand auf dem Schirm, dass da plötzlich irgendwelche Grenzübertritte drauf erfasst werden sollen. Oder das, was wir dann gleich noch behandeln, das Thema B- und Entladen. Also ihr könnt es euch untechnisch ausgedrückt einfach so vorstellen, ich habe gerade das Wort Töpfchen verwendet. Also ihr habt verschiedene Töpfchen. In das eine fließen eure Lenkzeiten, ins andere eure Ruhezeiten, ins dritte eure Arbeitszeiten. Und da hat so eine Fahrerkarte, ich sag mal, 50 Töpfchen. Und jetzt kamen halt die Töpfchen 51 bis 60 noch dazu. Und die hat halt, die Töpfchen 51 bis 60 hat halt nur die Version 2-Karte. Die Version 1-Karte hat die nicht. Und jetzt will der Fahrtenschreiber, der sagt jetzt, oh, ich habe hier Daten fürs Töpfchen 53, aber es gibt gar kein Töpfchen 53. Und dann sagt er,
Ja, genau.
Ja.
Also was mache ich mit den Daten? Ich kann sie nicht aufteilen, sie sind also nicht da. Oder das Töpfchen ist nicht da.
Ja.
So, und für uns stellte sich dann die Frage, wie gehen wir denn damit um? Das Problem, was ich gesehen hatte zu dem Zeitpunkt, war, dass es ja immer noch möglich war, mit jedem Fahrzeug, mit jeder Fahrtenschreiberversion grenzüberschreitend zu fahren. Und der Gedanke war dann, was ist denn, wenn ich also jetzt den einen Tag mit einem Fahrzeug fahre, wo also ein Fahrenschreiber Generation 2 Version 2 verbaut ist, wo die Grenzübertritte automatisch dokumentiert werden konnten, im Massenspeicher. Und was ist, wenn ich am nächsten Tag ein Auto fahre, wo das also technisch nicht möglich war? Also ich nehme jetzt mal meinetwegen 4.0er Tachograf.
Aha.
So, dann wäre es denkbar gewesen, dass man sagt, okay, dein Tag hat in Deutschland begonnen und du hast in Belgien hast du Feierabend gemacht und nirgendwo war quasi dieser Grenzübertritt dokumentiert, weil auf dem 4.0er Massenspeicher war es eben nicht und auf der Fahrerkarte war es auch nicht. Und dann haben wir natürlich, könnte das ein Problem werden. Das war dann aber der ausschlaggebende Punkt, wo wir empfohlen haben, naja, also wenn das so ist, wenn du also immer, ich sag jetzt mal, im Mischbetrieb unterwegs bist, grenzüberschreitend, dann könnte es eben helfen, dass du auch weiterhin an der Grenze oder zeitnah nach dem Grenzübertritt stehen bleibst und das Land nochmal eingibst. Wenn es aber jetzt so wäre, dass du jeden Tag mit deinem Fahrzeug 4.1er Tachograph, also Generation 2 Version 2, grenzüberschreitend fährst, dann wäre diese Empfehlung eigentlich hinfällig gewesen. Mhm. Weil man dann nämlich eine rechtliche Grundlage hat, und diese rechtliche Grundlage, das ist ja auch wieder das, was ich in der 165/2014 finde, wo dann also im Absatz 7 drin steht, dass die Fahrer die Angaben nach Unterabsatz 1 nicht zu machen brauchen, wenn der Fahrenschreiber Standortdaten gemäß Artikel 8 automatisch aufzeichnet. So, das Nächste, was ja dann passiert ist, dass es ja quasi Stand heute ja nur noch möglich ist, grenzüberschreitende Güterbeförderung durchzuführen mit Fahrtenschreibern der Generation 2 Version 2. Und ja, somit ist quasi die Sache hinfällig. Was also bedeutet, es ist heute scheißegal, was du für eine Fahrerkarte hast, sofern der Fahrtenschreiber technisch diese Grenzübertritte dokumentieren kann, und das kann er ja nun mal, dann brauche ich nicht mehr anhalten, weil ich finde, die Grenzübertritte auf dem Massenspeicher des intelligenten Fahrtenschreibers. Ich hoffe, dass ich das jetzt.
Genau,
das war ein
also
langer
wir
Satz.
Ja, bei mir gehen nochmal, wie immer, zwei Schritte vor, ein zurück. Also ganz zentraler Punkt ist, diese neuen Fahrtenschreiber können den Standort, den Grenzübertritt automatisch speichern. Und so wie es da formuliert ist im Gesetz, du hast ja gerade vorgelesen, da steht, wenn der Fahrtenschreiber Standortdaten automatisch aufzeichnet. Und das tun die. Wo die nachher landen, diese Daten, das ist hier nicht beschrieben. Das ist auch wieder ein Thema, das interessiert natürlich den EU-Gesetzgeber nicht. Der hat eine höhere Flughöhe, dem reicht es, das so allgemein zu beschreiben. Aber Fakt ist, die Daten werden automatisch gespeichert oder automatisch aufgezeichnet, wie es hier heißt. Und dann ist halt nachher der Punkt, und dann switchen wir jetzt von der rechtlichen Theorie oder von den Formulierungen in den Rechtsgrundlagen mehr in die Praxis. Wo finde ich denn jetzt die Daten? Und was habe ich denn als Fahrer dann für Herausforderungen? Weil genau ja das passieren konnte insbesondere und ja auch heute, wenn ich es mir so überlege, kann es eigentlich nicht mehr passieren. Ich habe ja dann eine alte Fahrerkarte und habe immer neue Fahrtenschreiber, wenn ich jetzt ständig grenzüberschreitend unterwegs bin. Jedenfalls gibt's, man muss auch differenzieren zwischen den beiden Fahrtenschreiberherstellern, die wir haben. Da hat uns der Tom Döhler letztes Jahr in Berlin interessante Erkenntnisse geliefert.
Er sei damit gegrüßt hier.
Ja, zweifelsfrei. Also fangen wir an mit dem VDO-Gerät, weil das ist ja in Klammer leider das Gerät, mit dem wir fast ausschließlich zu tun haben in der Praxis. Und da ist eben so, dass VDO auch in die Bedienungsanleitung des Fahrtenschreibers reinschreibt, dass wenn ich eben eine Fahrerkarte G2V2 habe, werden Grenzübertritte automatisch gespeichert. Mehr sagen sie eigentlich nicht dazu. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du eine G2V1 Fahrerkarte hast, unterstützt dich der Fahrtenschreiber nicht, in Anführungszeichen, sondern er speichert es dann eben, wie du ja Sascha gerade beschrieben hast, nur im Massenspeicher. Das heißt, ich kann als Fahrer hergehen, sprechen wir gleich über die Optionen, die wir haben, wenn wir ein VDO-Gerät mit einer alten Fahrerkarte betreiben. Entweder mache ich gar nichts, ja, sondern lasse es drauf ankommen. Ich sage, wenn der Kontrollbeamte das sehen will, dann lasse ich mich da im Zweifel auf Auseinandersetzungen ein und dann muss im Zweifel das Unternehmen im Zuge eines Bußgeld-Ordnungswidrigkeitenverfahrens die Massenspeicherdaten, die ich erzeugt habe in den letzten 56 Tagen, eben dieser Kontrollbehörde zukommen lassen und dann sollen die sich den Scheiß aus den Daten rausziehen. Das wäre eine Option. Die zweite Option wäre, ich will diese Auseinandersetzungen nicht führen. Dann kann ich zwei Dinge tun. Ich kann weiterhin an Grenzen anhalten. Mache ich vielleicht sowieso. Und mache dann wie früher die manuelle Eingabe Land. Also Beginnland. Eingabe, Fahrer 1, Eingabeland Beginn. Und dann gebe ich halt, wenn ich von Deutschland nach Belgien fahre, gebe ich halt das Kürzel für Belgien ein. Zweite Option. Oder gibt es dazu was zu sagen noch, Sascha?
Nee, alles gut. Ich höre dir gespannt zu. Und,
Wahnsinn.
Ja.
Okay, dann mache ich weiter. Und zwar, nächste Option wäre, ihr fahrt jetzt da grenzüberschreitend, vielleicht auch 5-mal am Tag. Es gibt ja Fahrer, die grenznah operieren und dann im Zweifel 10, 15 Grenzübertritte haben an einem Arbeitstag. Und da der VDO-Fahrtenschreiber diese Daten in den Massenspeicher reinballert, könntet ihr am Ende des Tages einen Ausdruck machen und da natürlich keinen fahrerbezogenen, also keine Daten von der Fahrerkarte ausdrucken, sondern die Massenspeicherdaten. Dort könnt ihr ja auch den 24-Stunden-Tageswertausdruck machen aus dem Massenspeicher. Und dann werdet ihr erstaunt feststellen, dass unten, sagen wir, im unteren Drittel des Ausdruckes kommen dann dauernd so Ortsdaten, Longitude, Latitude, kryptografisch und irgendwelche Fähnchen und irgendwelche Länderkürzel, ja, und da habt ihr dann bam, 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 bam eure Grenzübertritte drauf. Das müsstet ihr dann halt ausdrucken und dann eben auch im Zweifel über die nächsten 56 Tage mitführen.
Genau,
Und
und damit
die,
ist es,
ja.
damit ist auch dieses Thema eigentlich wieder geklärt, ne? Also
Ja, also es gibt jetzt natürlich noch die dritte oder vierte Option. Und die ist halt schwierig. Also die kann man verbal und letztlich sind wir hier ja verbal unterwegs, aber es ist halt gespeichert bis in alle Ewigkeit. Wenn ich jetzt eine alte Fahrerkarte habe, kann ich natürlich auch Wege und Mittel finden, dass ich eine Ersatzkarte bekomme, eine neue. Da gibt es verschiedene Lösungen, die könnt ihr euch denken. Ich will nur eins mitgeben, was ihr bitte nicht macht, weil ihr euch ins eigene Fleisch schneidet, ist dieser freiwillige Ersatz einer gültigen Fahrerkarte. Weil dann könnt ihr, ich sage mal, eine Woche, vielleicht sogar zwei Urlaub nehmen, weil ihr keine Fahrerkarte mehr besitzt ab dem Zeitpunkt und warten müsst, bis die neue, die Ersatzkarte dann da ist. Also das ist die schlechteste Option. Es gibt noch
es ist ja auch
letztlich.
überhaupt nicht notwendig. Also
Nein, es ist nicht notwendig, aber ich meine, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will den Scheiß weghaben, ich will das nicht mehr, ich fahre jeden Tag über Grenzen, dann kann ich den Fahrer schon verstehen, der sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dass ich da Ausdrucke machen muss oder. Geht's dir da
ja,
anders?
aber ja, also ich sehe es für mich so, also im Grunde es ist völlig egal, welche Fahrerkarte du hast, wenn du einen 4.1er-Tachograf in deinem Fahrzeug hast, also oder wir reden vom 4.1er, wir müssen sagen G2 V2, es ist technisch möglich über das Gerät und somit feuerfrei.
Ja, ich bin ja auch immer, da kriege ich ja jedes Mal Puls, wenn wir die Probleme, die uns der Gesetzgeber verursacht hat, das ist ja letztlich ein Problem des Gesetzgebers, dass wir jetzt in der Situation sind, ja. Weil er hat ja, das haben wir vorhin nicht erwähnt, er hat ja reingeschrieben, in die 165-14, die Mitgliedstaaten können, wenn sie das möchten, national alle verpflichten, ihre Fahrerkarten zu erneuern, ja. Hat keiner gemacht, deshalb sind wir ja in der Situation, dass wir jetzt noch diese älteren Fahrerkarten haben, die noch bis ins Jahr 2028, wenn ich da richtig rechne, im Umlauf sind. Und es wird halt auf dem Rücken der Fahrer wieder ausgetragen, weil der Kontrollbeamte in Hinterpfötheufel oder im Ausland oder wo auch immer, der checkt halt vielleicht nicht, was ist da genau jetzt los? Der ist da nicht informiert worden drüber. Schulungsdefizite haben wir ja hier schon mehrfach angesprochen und Kommunikationsdefizite. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, dass wir solche Blödsinnigkeiten, die der Gesetzgeber verursacht, auf dem Rücken der Fahrer und auch letztlich der Unternehmer austragen.
Ja, das ist so. Ich finde es schwierig. Also im Grunde finde ich es gar nicht schwierig. Natürlich, dass es auf dem Rücken des Fahrers ausgetragen wird, unter Umständen, das ist natürlich ein Problem. Das sollte auch so nicht sein, gar keine Frage. Aber rechtlich gesehen, feuerfrei fahren. Und die Sache ist ja noch, wenn ich sage, ich möchte jetzt tauschen, bekomme ich überhaupt eine neue Fahrerkarte? Wenn ich sage, naja, ich möchte nur deswegen tauschen, weil meine Fahrerkarte eben nicht auf dem aktuellen Stand ist. Wie
Ja,
reagieren die Behörden?
gehen tut das.
Ich
Also,
müsste sagen, ja, meine Fahrerkarte ist defekt oder geklaut. Ne? Aber kriege
ja,
ich
wir
eine
haben ja in
Fahrerkarte?
Deutschland diesen Workaround, den man sich da gebastelt hat zwischen Bund und Ländern, dass man schon freiwillig die Fahrerkarte ersetzen kann, aber die behalten die dann halt ein in dem Moment, wo ich den Antrag stelle. Und da ich dann ja erst x Tage später, ja, vielleicht, wenn es gut läuft, 3, 4, 5, wenn es schlecht läuft, 6, 7, 8 Tage später, diese neue Fahrerkarte habe, kann ich ja in dem Zeitraum nicht fahren, weil beschrieben ist ja das Fahren ohne Fahrerkarte, nur in den Fällen Verlust, Diebstahl und
Genau.
Defekt.
Genau.
So. Und das, jetzt wisst ihr schon, worauf wir hinaus wollen. Also wer das jetzt so machen möchte, der weiß, also die Diebstahloption, die wählt er bitte nicht, weil da müsst ihr noch eine Anzeige machen bei der Polizei. Ich denke, es ist genug dazu gesagt, wie man an eine neue
Ja.
Fahrerkarte kommt, im Zweifel.
Genau.
Was wir noch nicht getan haben, ist, dem Tom Döhler wirklich zu danken, indem er uns aufgeklärt hat, über was, Sascha?
Ja, über die Aufzeichnung auf Fahrerkarten auf Generation 2 Version 1 und zwar mit einem Stoneridge-Gerät. Das meintest du wahrscheinlich, ne?
Genau.
Genau, weil er hat herausgefunden, dass das also auch möglich ist. Stoneridge Version 8.1 war das, richtig? Ja.
Ja, ich glaube,
Und
so
dann
heißen die
eben,
Dinge. Man kriegt sie
ja,
ja so selten zu sehen.
genau, ja, man hat da eigentlich so gar keine Berührung zu. Also in meinem Kundenkreis, also ich wüsste gar nicht, ob
Ja,
ich
ganz selten
auf
mal.
5 Geräte komme in meinem Kundenkreis.
Ja.
So, deswegen muss man da mal ein bisschen mehr überlegen. Aber das hat Tom eben rausgefunden, dass trotz alledem, also auch in dieser Kombination, die Geodaten beziehungsweise die Grenzübertritte abgespeichert werden.
Genau, ich druck's mal untechnisch aus. Der Fahrtenschreiber ist sozusagen wirklich intelligent im Vergleich zum VDO. Und er merkt, ich habe eine alte Fahrerkarte drin. Und wenn ich dann über eine Grenze fahre, dann nimmt mir praktisch dieser Stoneridge-Fahrtenschreiber das ab, was ich manuell machen könnte, nämlich die Eingabe des Landes, Beginn sozusagen. Wie, wenn ich es manuell eingeben würde, setzt dann der Fahrtenschreiber auf der Fahrerkarte. So wie es Tom beschrieben hat, kann es dann sein, dass es einen größeren Zeitverzug hat. Also was weiß ich, das Land wird dann erst, ich sage mal, 10 Kilometer nach der Grenze gesetzt oder 10 Minuten. Ja, also der hat dann praktisch eine etwas längere Bedenksekunde, wenn er diese Situation feststellt, aber es sei so, ja, anders kann ich es jetzt nicht darstellen, weil ich selber nicht nachprüfen kann.
Ja.
Also, insoweit, ja, haben wir irgendwas jetzt vergessen oder?
Ja, also was vielleicht noch hinzufügen könnte, ist ja Beginn- und Endeland. Die Eingabe, die obliegt dem Fahrpersonal immer selbst. Das heißt also, der Fahrer entscheidet, wann sein Arbeitstag begonnen hat bzw. endet und er ist dazu verpflichtet, diese Eingaben einzugeben am
Genau.
Fahrtenschreiber.
Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Also da gibt es überhaupt keine Automatismen. Das macht der Fahrtenschreiber nie selbstständig, sondern da müsst ihr als Betroffene immer selber Beginnland und Endeland eingeben. Da auch nochmal der Hinweis, wer meint, seine Fahrerkarte über Nacht oder halt während der Ruhezeit, muss ja vorsichtig sein, nicht, dass ich darstelle, dass man eine Ruhezeit nur nachts nehmen könnte. Man kann eine Ruhezeit auch tagsüber nehmen. Wenn ihr die Karte gesteckt lasst, bitte macht es, wenn ihr das für toll haltet. Aber ich kann es nicht empfehlen, weil dann genau das passiert, was ich ja tausendfach gesehen habe schon. Dann findet keine Eingabe Beginn und Ende Land entsprechend statt. Ja.
Naja, woher soll der Fahrenschreiber es auch wissen, wann dein Arbeitstag beginnt oder wann dein Arbeitstag endet?
Ja, kann er nicht.
Ne,
Und
ist
soll
zwar
er
ein
auch
intelligenter
nicht.
Fahrtenschreiber, so intelligent ist er dann wohl doch nicht.
So
Er
sieht's
kann dir
aus.
maximal einen Ländervorschlag geben, wo dein Arbeitstag endet, aber das war's dann auch.
Ja, das machen die Fahrtenschreiber ja auch.
Ja,
Ja.
genau.
Okay.
Okay.
Also, dann hoffen wir, dass wir das Thema durch haben. Ja.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt gehen wir in eine Verordnung hinein, die betrifft meines Erachtens das Fahrpersonal gar nicht. Das ist auch ein ganz wichtig, ein, also für mich ganz wichtig. Wir gehen in eine EU-Verordnung rein und das ist die EU-Verordnung 2016/799. Das ist die Durchführungsverordnung zur 165/2014. Und worum geht es da? Es geht um die Festlegung der Vorschriften über Bauart, Einbau, Betrieb und Reparatur von Fahrtenschreibern und ihren Komponenten. Das heißt also, der Ansprechpartner dieser Verordnung sind meines Erachtens, und ich denke, du stimmst mir dazu, die Fahrtenschreiberhersteller.
Ganz klar, nur weil du es nicht erwähnt hast, wir sind jetzt geswitcht zu dem Thema B- und Entladen eingeben.
Hatte ich es nicht
Ja?
gesagt?
Nee, also ich habe es
Okay.
nicht wahrgenommen, aber das ist alles fein. Also wir haben jetzt das Thema Grenzübertritte abgeschlossen und kümmern uns jetzt um das Thema Erfassung von Be- und Entladungen. Und da, ja, bin ich, das ist alles richtig, was du gesagt hast. Das ist, oder ich meine, es ist ja schon auch in der 165.14 selber mal manifestiert. Ja, also so wie wir vorhin das Thema hatten mit den Grenzübertritten, gibt es ja in diesem, ich weiß gerade nicht auswendig, Artikel 8 oder 9 oder 10 irgendwo da vorne, steht es drin, dass der Fahrtenschreiber eben das Thema Beginn-Ende-Land erfassen kann, dass er alle 3 Stunden kumulierte Lenkzeit in Ortspunkt erfasst, dass er Be- und Entladetätigkeiten dokumentieren kann und dass er Grenzübertritte dokumentieren kann. So, da ist es also beschrieben in der 165.14, die sich ja auch an den Fahrer wendet und konkrete Benutzungsvorschriften für den Fahrer, für den Unternehmer und so weiter enthält. Wir sind jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu weit nach hinten gleich gesprungen, weil wir müssen ja erstmal erklären, also der Elefant, der hier im Raum steht, ist, muss ich das machen oder muss ich das nicht machen, diese Be- und Entladungen erfassen. Deshalb sprechen wir drüber.
Richtig.
Ja.
So, und wenn wir darüber sprechen, ob wir es überhaupt eingeben müssen, ja oder nein, dann müssen wir auch erstmal klären, was wird denn da überhaupt eingegeben. Auch das ist in den Schulungen immer wieder das, was man hört. Es geht nicht um die Tätigkeit des Fahrpersonals. Also es geht nicht darum, ob du gearbeitet hast, also ob du aktiv gewesen bist oder inaktiv gewesen bist. Null. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern es geht einfach, der Zusammenhang ist einfach die Kabotageregelung. Ich möchte also wissen, wo und was war im Grunde die erste Aktivität, nachdem du die Grenze überschritten hast. So, da ist der Punkt.
Ja, das darf ich kurz noch.
Ja, bitte.
Das ist immer eine Situation oder eine der wenigen Situationen, wo in Schulungen, die ich mache, auch mal gelacht wird. Weil ich habe da eine Folie, da steht drauf, vom Kontrollgerät zur papierstreifenspuckenden Kontrollmilchsau. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Unser Fahrtenschreiber, der, über den wir jetzt reden hier, der G2V2, der ist nicht mehr nur da, um Lenk- und Ruhezeiten zu dokumentieren, sondern der ist da, um das Geschehen rund um die Beförderung von Gütern im Straßenverkehr, vor allem im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr und auch Personenverkehr, besser kontrollierbar zu machen. Und deshalb hat man Aspekte hier reingebracht, die mit den Lenk- und Ruhezeiten nichts zu tun haben. Das Thema, das wir gerade besprochen hatten, ist letztlich, ja, auch hat einen leichten Bezug zum Thema Lenk- und Ruhezeiten, weil ihr ja jetzt auch schon mitbekommen habt, dass zum Beispiel ab dem 1.7.26 die Zugangsschwelle ins Fahrpersonalrecht auf mehr als 2,5 Tonnen absinkt im grenzüberschreitenden Güterverkehr. Und deshalb muss ich natürlich auch zur Erfassung und so weiter von Lenk- und Ruhezeiten wissen, hat ein Grenzübertritt stattgefunden. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem, was Sascha angesprochen hat. Diese Erfassung von Be- und Entladungen oder gleichzeitigen Be- und Entladungen, so muss man es nämlich richtig ausdrücken, die hat keine Verwurzelung im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten, sondern da geht es, wie du angesprochen hast, um Kabotage, also Binnenbeförderungen durch ein ausländisches Unternehmen. Also der deutsche Frachtführer befördert etwas von Lyon in Frankreich nach Paris, also macht eine Binnenbeförderung, das ist Kabotage. Und der zweite große Punkt ist das Entsenderecht. Ich als Fahrer bin in Polen beschäftigt, bei einem polnischen Arbeitgeber, erbringe in der gesamten EU Leistungen, fahre, sagen wir mal, 2 Wochen durch Europa und dann sagt das Entsenderecht, je nachdem, wie die Fahrten ausgestaltet sind, dass mir der französische, spanische, portugiesische, italienische, griechische, finnische Mindestlohn, beziehungsweise nicht nur der Mindestlohn, sondern die gesamten Beschäftigungsbedingungen dieses Landes zugestanden werden müssen. Und das ist das Entsenderecht. So,
Ja,
jetzt halte ich wieder die
alles,
Fresse.
alles Bestandteil des EU-Mobilitätspaketes 1.
Genau.
Ja, wir haben am 21.02.2022 kam eben diese geänderte Kabotageregelung. So, und um das alles, ich nenne es mal, überwachen zu können, brauche ich eben die Information. So, erste Information wäre, wann ist ein Fahrzeug über die Grenze gefahren und was ist danach passiert? War es eine grenzüberschreitende Güterbeförderung oder war es nur eine grenzüberschreitende Fahrt? Ja. Das ist ja am Ende wieder wichtig, wie viel Kabotagebeförderung im Grunde durchgeführt werden dürfen. So, genau. Das ist der Punkt.
Ich mache nur ein bisschen mehr Freakshow, damit man es einfach verstanden hat. Entsenderecht hatte ich zuletzt angesprochen. Ja, es gibt dort die sogenannten bilateralen Beförderungen. Ihr könnt in Deutschland starten, fahrt nach Portugal, liefert dort alles ab, was ihr auf dem LKW hattet, nehmt dann von mir aus wieder in Portugal eine Komplettladung auf und fahrt zurück nach Deutschland. Das ist eine sogenannte bilaterale Beförderung, weil ihr von eurem Niederlassungsmitgliedstaat in einen anderen Staat fahrt und wieder zurück. Diese Fahrt ist nicht entsendepflichtig. Ihr habt also auf dieser Fahrt keinen Anspruch auf den französischen, den spanischen, den portugiesischen oder auch den andorrischen Mindestlohn, falls ihr dabei durch Andorra fahrt, weil es eben keine entsendepflichtige Beförderung ist. Das kann ich jetzt feststellen. Ich habe im Fahrtenschreiber den Grenzübertritt von Deutschland nach Frankreich, von Frankreich nach Spanien, von Spanien nach Portugal. Und dann habe ich in Portugal, wenn ich es erfassen würde, die Entladung und dann wieder die Beladung und dann fahre ich wieder zurück und in Deutschland lade ich das wieder aus. Dann wäre aus den Daten heraus erstmal auf dem Papier in Anführungszeichen darlegbar, das war eine bilaterale Beförderung. In diesen bilateralen Beförderungen gibt es Ausnahme- und Sonderregelungen, weil ich noch weitere zusätzliche Be- und Entladungen in den Ländern, durch die ich durchfahre, mitnehmen darf. Sozusagen eine kleine Kabotage. Ja, wobei es keine Kabotage sein darf, weil die muss wiederum grenzüberschreitend sein, diese Zuladung und zusätzliche Be- und Entladung. Und ach, es ist ein Abfuck ohne Ende. Ja, aber das ist der Punkt. Die haben da ein Recht geschaffen, das von der Komplexität ist, dass man nicht mehr kommunizieren kann.
Ja? Genau, und wenn ich mir die Überschrift, oder es gibt ja dann immer so die Erklärung, warum gibt es jetzt eine bestimmte Verordnung. Soweit ich das weiß, dieses EU-Mobilitätspaket ist deswegen in Kraft getreten, damit es quasi, ja, dieser Schutz für den Fahrer, Vermeidung von Ausbeutung, aber auch, es sollte alles einfacher werden. Das habe ich einfacher ja, und verständlicher genau. Ja, für das Fahrpersonal. Wo ich denke, okay.
Wäre noch schöner, Sascha, dann wären wir ja arbeitslos, wenn es jeder verstehen würde.
Ich habe die Stelle noch nicht gefunden, wo es einfacher und leicht verständlich.
Und ich kann euch versprechen, ich habe euch von den kruden Regeln im Entsenderecht gerade nur die Spitze des Eisbergs beschrieben. Ja, also es ist völlig crazy, was man dort aufbaut an Regulatorik und Sonderregel in der Sonderregel. Und
mich würde interessieren, ob die das wohl selber alles verstehen, was die da schreiben. Also das fände ich mal spannend, ob die das wirklich verstehen.
Also ich war ja da nicht dabei jemals in so einer Verhandlung und ich will es ja auch nicht. Also so
viel Schmerzen
will ich ja gar nicht erleiden. Aber meine einzige Erklärung ist die, am Ende müssen alle mit gesichtswahrenden Lösungen aus diesem Raum wieder raus. Und deshalb kommt man am Ende zu Konstrukten und Formulierungen, die dann zwar, während diese Leute sich in diesem Raum aufhalten, wunderbar sich anhören, aber sobald es mit der Realität in Berührung kommt, gibt es eigentlich sofort eine Verpuffung dritten
Grades. Es muss doch umsetzbar sein.
Ja, das interessiert aber da gar niemand.
So, aber das ist doch der Punkt. Also,
nee.
Das ist genauso, wenn wir sagen, die Ruhezeiten über 45 Stunden dürfen ja nicht im Fahrzeug verbracht werden. Mhm. Das ist für mich auch so etwas, wo ich denke, was ist denn jetzt? Nehme ich also den Fahrer, der sein Fahrzeug so ausgestattet hat, damit er zurechtkommt, den verpflichte ich jetzt irgendwo in so eine alte Kajüte zu gehen, wo so ein altes Feldbett steht und ein Dixi-Klo.
Ja.
Obwohl er in seinem Auto alles hat. Er hat seinen Fernseher, er hat seine Kaffeemaschine. Wir denken nur, es geht ihm schlecht vielleicht. Vielleicht ist das auch wirklich so. Aber man muss das mal auch ein bisschen weiterspinnen und sagen, naja, aber was hat er denn in seiner geschlechtergerechten Unterkunft überhaupt? Was ist denn da überhaupt? Was steht ihm denn da zur Verfügung? Und fühlt er sich da wohl? Oder wäre es für ihn vielleicht besser, in seinem Fahrzeug zu bleiben und da seine Ruhezeiten durchzuführen? Ich finde, auch da müssen wir drüber nachdenken.
Da sind wir wieder beim Jan Bergrath. Der hat da mal Bilder gemacht von so einer Unterkunft für Fahrer. Also das Bett hätte schon nicht mal mit Handschuhen angefasst, ja, dass man dem da zur Verfügung gestellt hat.
Und ich denke, der Fahrer, der diese Touren durchführt, also ich verstehe ganz klar das Ziel. Also ich weiß, wo es hingehen soll. Und da müssen wir auch drüber nachdenken. So, aber auch hier denke ich wieder, der Fahrer, um den es eventuell geht, der kann auch selber entscheiden, ob er in dem Transportunternehmen arbeiten möchte oder nicht und wie er da behandelt wird. Und wenn er scheiße behandelt wird, ja, dann höre ich auf, da zu arbeiten. Dann suche ich mir einen nächsten Arbeitgeber. Und von daher
Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel.
Bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Aber wir sind ein bisschen weit weg jetzt.
Also, ja, wir springen jetzt zurück.
Es ging im Grunde jetzt hier nur darum, dass wir also sehen, dass in der Menüführung des Fahrtenschreibers G2V2 eben ein neuer Menüpunkt ist, nämlich die Eingabe B-Laden, Entladen oder eben beides. Und dann ist die Frage, bin ich als Fahrer jetzt dazu verpflichtet, diese Eingaben zu tätigen? Das ist eigentlich der Punkt. Ja, also der Fahrtenschreiber gibt es mir, gibt es mir vor oder gibt mir die Möglichkeit, so wollen wir es mal ausdrücken, gibt mir die Möglichkeit, diese Eingabe zu tätigen, muss ich das aber machen. So, und für mein Verständnis, da wir jetzt ja nur diese Vorgaben quasi haben über die 2016/97, also diese Durchführungsverordnung, was quasi an die, oder die gerichtet ist an die Fahrtenschreiberhersteller, nicht ans Fahrpersonal, sagt ja nur, Hersteller, du musst das implementieren, diese Funktion. Aber es gibt für die Umsetzung, gibt es da keine entsprechende Verordnung, die es dem Fahrpersonal vorschreibt.
Genau. Das können wir ja dann vielleicht in der nächsten Spezialfolge mit dem Philipp nochmal besprechen. Aber ich nehme jetzt mal die Begrifflichkeit klare Geh- und Verbotsstrukturen. Ja. Der Bürger, so ist ja unser aller Verständnis, muss ja aus einer Rechtsgrundlage heraus klar entnehmen können, auch wenn das reine Theorie ist, was muss ich tun und was darf ich nicht tun. Und das ist genau der Punkt. Da haben wir ja auch mit der EU-Kommission schon an ganz vielen Stellen gesehen, dass sie sich als Hüterin der Verträge versteht. Also so ist ja ihre Rolle auch offiziell. Sie hat die Verträge, über die EU ins Leben gesetzt wurde, zu wahren. Und da hat sie sich zum Beispiel, ja, du hattest vorhin das Thema angesprochen, 45-stündige, also regelmäßige Wochenruhezeit im Fahrzeug. Regelmäßige, wöchentliche
über 45 Stunden. Ruhezeiten über 45 Stunden.
Ja, Verzeihung. Also, und da ging es ja los, auch vor Jahren, dass es hieß, ja, der französische, polnische, hessische Kontrollbeamte will einen Nachweis, wo der Fahrer seine Wochenruhezeit verbracht hat, seine wöchentliche Ruhezeit verbracht hat. Und dann hat die EU-Kommission ja zum Beispiel in dem Fall ein 3- oder 4-seitiges Schreiben verfasst, wo sie referenziert hat, ja, aber guckt mal hier im Artikel 34 und im Artikel 36 der EU-Verordnung 165/14 steht nirgends drin, dass der Fahrer entsprechend ein Dokument, einen Nachweis mitführen muss. Deshalb, liebe Mitgliedstaaten, Kontrollbeamte, dürft ihr von dem Fahrer das gar nicht verlangen. Und genau die gleiche Situation haben wir jetzt hier. Es ist beschrieben, dass der Fahrtenschreiber das kann und können muss. Und es ist an die, du hast ja angesprochen, über die 2016/799 ist es an die Fahrtenschreiberhersteller adressiert und an die Mitgliedstaaten, die dann die Fahrtenschreiber prüfen, ob der Fahrtenschreiber das kann. Aber was man schlicht vergessen hat, behaupte ich jetzt einfach mal, also ich glaube nicht, dass jemand absichtlich so das Versäumnis da begangen hat, sondern mal einfach kollektiv vergessen, eine klare Gebotsstruktur hier zu äußern, nämlich den Fahrer als Bediener des Fahrtenschreibers zu verpflichten, diese B- und oder Entladungen zu erfassen. Und deshalb muss es niemand tun.
Punkt. Maximal könnte man sagen, es gibt die Fahrtenschreiberverordnung, die 165, da könnte man ja maximal sagen, da steht irgendwo drinne, der Fahrer ist dazu verpflichtet, den Fahrtenschreiber ordnungsgemäß zu bedienen. Mhm. Aber da ist nicht der Bezug dazu.
Nee.
Also die Fragestellung ist ja, was meinst du denn damit? Also gib mir die Informationen. Muss ich nicht? Also
ja, es gibt auch eine direkte Analogie aus meiner Sicht. Wir hatten vorhin über Ausnahmen gesprochen, Winterdienst. Die Funktion out ist genau das gleiche in grün. Es steht irgendwo drin, das steht ja noch nicht mal in der 165/14, sondern nur in dieser 2016/799 und den Vorgängerdurchführungsverordnungen, dass der Fahrtenschreiber eine Funktion out hat. Es steht nirgends drin, wann die zu aktivieren ist und zu deaktivieren ist. Die gleiche Situation hatten wir bei Fähre Zug bis August 2020. Da stand immer nur drin, der Fahrtenschreiber hat eine Funktion Fähre Zug und es gibt eine rechtliche Regelung Fähre Zug, wann Fähre Zug zu aktivieren ist, dass es überhaupt zu aktivieren ist, wann es wieder rauszunehmen ist, war nie beschrieben. Eben, wie gesagt, ja, da haben wir jetzt seit August 2020 eine Klarstellung. Aber bei out of scope, bei diesem Thema jetzt, B- und Entladung, es gibt einfach nichts.
Nee. Punkt. Also somit fällt es weg aktuell. Aktueller Stand heute, ja, sehe ich so, ist der Fahrer nicht dazu verpflichtet, diese Eingaben zu tätigen. Ich bin aber auch gespannt, was kommen wird. Also ich bin gespannt, was zum Beispiel der Nahverkehrsfahrer machen muss, der viel Bier- und Entladetätigkeiten durchführt. Ob man an den denkt und ob er dann irgendwann mal dazu verpflichtet wird, bei jedem Beladen, Entladen diese Taste zu drücken, also diese Eingaben zu tätigen. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber daran denkt und das Ganze berücksichtigt, weil im Grunde geht es hier nur darum, wie wir eben schon gesagt haben, Kabotage und Entsendung. Also für mich würde das keinen Sinn machen, wenn der Nahverkehrsfahrer, der hier in Deutschland um Kirchturm rumbummelt, ja, macht es für mich keinen Sinn, diese Eingabe zu tätigen. Aber ich bin gespannt, wir wissen es
nicht. Ja, also ich sage mal so, also wenn in den Mitgliedstaaten und in Brüssel irgendjemand auch nur einen Funken Respekt hat vor dieser Tätigkeit der Fahrer, dann wäre es der absolute Frevel, hier herzugehen und zu sagen, wir machen da eine globale Eingabeverpflichtung. Das darf letztlich nur im grenzüberschreitenden Kontext stattfinden. Die Gründe hast du gerade nochmal wiederholt, das sage ich jetzt nicht nochmal. Stellt euch nur einen Fahrer von, ich sage jetzt mal UPS oder einem anderen Paketdienst vor.
Was der wird sich doch blöd.
Was bei dem abginge, können wir jetzt auch noch schwind ansprechen, wie man das eingibt, wenn der B- und Entladung eingeben müsste, ja. Also der drückt dann morgens B-Laden und dann drückt er 120, 130 Mal am Tag. Ist ja nicht nur ein Tastendruck, sondern, wie gesagt, gehen wir gleich mal kurz noch drauf ein, wie es geht. Dann drückt er da 120, 130 Mal diese Eingabe rein. Das wäre die absolute Frechheit. Und das ist auch unter datenschutzrechtlichen Themen natürlich hochwertigst fragwürdig, weil Datensparsamkeit und so weiter sind ja auch hohe Prinzipien. Wer hat einen Informationsgewinn dadurch, wenn jetzt hier einer Stückgut ausliefert, 6 Paletten, ja, um der Kirchturm rum. Was ist der Informationsgewinn, wenn der einmal beladen und 6-mal entladen drückt? Also das kann's nicht sein, aber wir müssen ja heutzutage mit allem rechnen.
Ja, wir lassen uns überraschen.
Punkt noch, was natürlich machbar ist in der geltenden Rechtslage, ist, dass das Unternehmen den Fahrer verpflichtet, die Fahrerin, diese B- und Entladungen zu erfassen. Ja, ich kann immer mehr machen, als ich gesetzlich muss. Aber ich kann es niemandem raten, so eine Betriebsanweisung, sag ich mal, zu verfassen.
Dann, genau, dann wäre es eine Betriebsanweisung und dann wäre der Fahrer dazu verpflichtet. Aber rechtlich gesehen, das ist ja das, was wir ja hier, oder wo wir ja drüber reden, gibt es diese Anforderung einfach nicht.
Ja. Gut. Ja,
und ich habe es nicht direkt gehört, weil ich nicht dran teilgenommen habe, aber ich habe schon ein paar Mal von Fahrern gehört, dass sie bei irgendwelchen Weiterbildungen gewesen sind und da wurde es auch gesagt, dass sie das einzugeben hätten, also dass sie dazu verpflichtet wären. Für mich ist das eine völlig falsche Aussage. Es gibt dafür keine Rechtsgrundlage, meines Erachtens.
Ja, und es gab ja auch Stimmen, die gemeint haben, man könne es aus dieser 216/799 ableiten. Das hast du ja vorhin auch schon angesprochen
mit der ordnungsgemäßen Benutzung
oder genau, mit der 165/14 Ordnung. Aber so funktioniert die Welt nicht. Ich meine, zieh mal die 2 Minuten noch länger. Das ist auch wieder eine Frechheit von der EU-Kommission. Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass es sich nicht zu schade waren für das Thema wöchentliche Ruhezeit ein Schreiben zu verfassen. Jetzt gucken wir in diese Drecks-Frage-Antworten-Kataloge rein, die sie da gemacht haben zum Mobilitätspaket. Ja, die sind ja wirklich, also Schulnote 5 ist ja noch gut. Da schreiben sie dann rein, ja, das wäre halt toll, wenn der Fahrer das machen würde, weil das wäre ja Teil der ordnungsgemäßen Benutzung und Bedienung und so. Da schwafeln sie dann rum, warum es der Fahrer dann bitte trotzdem machen soll, auch wenn man es vergessen hat, reinzuschreiben. Also das ist ganz miese Vorgehensweise, weil dann nachher natürlich irgendeiner, der das möchte, dass irgendjemand das erfasst, das so lesen kann. Und wenn der dann noch in irgendeinem Ministerium oder in einer Behörde hockt, dann schreibt er das nachher noch irgendwo rein. Und dann wird es vom Fahrer wiederum verlangt, obwohl es, wie gesagt, keine Rechtsgrundlage gibt. Aber das hat mich ein bisschen erschüttert, als ich diesen Fragen-Antworten-Katalog zum Mobilitätspaket da gelesen habe. Da haben die sich wie ein Fähnchen im Wind gedreht, in Brüssel, bei DG Move oder wo auch immer diese Dinger entstanden sind. Also das nur noch als Hintergrundinfo.
So, und als letztes, wenn das eingegeben werden muss, aktuell, dann ist es eben so vorgesehen, dass die Eingabe immer nach der Aktivität erfolgt, also nach dem Laden, nach dem Entladen oder eben Laden, Entladen und Laden, also immer danach. Und das nochmal, es geht nicht um die Aktivität des Fahrers, ob der nun das wirklich, ob der aktiv war oder nicht, sondern es geht einfach nur darum, wo ist quasi das Fahrzeug beladen worden, entladen worden und so weiter.
Genau, bei VDO merkt man es auch an der Menüstruktur, also wo kann ich diese Eingabe überhaupt machen? Ich muss ins Menü reingehen, dann muss ich natürlich eine Eingabe machen und keinen Ausdruck oder sowas, also Eingabe. Aber ich finde das nicht bei Fahrer, also nicht Eingabe Fahrer 1, Fahrer 2, sondern ich finde das unter Eingabe Fahrzeug, weil es kann ja auch sein, die Be- und oder Entladung findet vollkommen ohne Zutun des Fahrers statt, sondern es geht ja auch wirklich nur um das Fahrzeug. So, also Eingabe, Fahrzeug und dann kommt ja Out und fährer Zug, zu dem wir uns vorhin auch schon ausgelassen haben. Also ihr müsst dann in diesem Menü runter, runter, runter und dann kommt irgendwann Laden, Entladen und da gibt es dann halt bei VDO, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Unterpunkte, also Laden für Beladen, Entladen und dann noch B, La oh nee,
Entladen und
Laden,
laden.
Laden, Schrägstrich, Entladen, so steht es, glaube ich,
Ja,
drin.
genau. Ja.
So.
Okay.
Bei Stone Ridge ist es anders. Da müsst ihr ins Menü rein. Da gibt es dann den Unterpunkt Orte. Ja, die haben das ja grundsätzlich anders geregelt und aus meiner Sicht auch etwas intuitiver. Also dort habt ihr dann Menü, dann Orte und dort könnt ihr dann runtergehen und dann entsprechend B und oder Entladen auswählen, beziehungsweise wählt ihr erstmal das B-Entladen aus und wählt dann noch die Untersituation. Also ist es beladen worden, das Fahrzeug, oder ist es entladen worden, oder ist es gleichzeitig B und entladen worden?
Ja. Und
So.
dann eben bestätigen
Ja,
mit
aber
OK.
sicher.
Ne? Gut, okay.
So, ich denke,
Reicht.
haben wir jetzt alles dazu gesagt. Es wird immer noch einen geben, der was findet. Und dann
Ja, ist
schreibt es
auch
uns
okay.
bitte gern. Ja, dann
Genau.
machen wir das wieder.
Vorschau auf die
Ja,
nächste Folge. Sind wir schon
genau.
soweit?
Ja,
Ja, ne? Nächste
klar.
Folge wäre dann die Folge 13. Da gehen wir nochmal auf das Thema Nachweisführung ein, aber speziell bei Tageskontrollblättern und analogen Fahrtenschreibern. Da wollen wir nochmal drüber reden.
Ja,
Auch
dann gehen wir also
da,
schwer in die Nische sozusagen.
ja,
Ja.
wir gucken mal. Wir gucken
Genau,
mal,
aber es
was
gibt
uns da
ja, also
erwartet.
es wird ja jetzt spannend sein. Ich habe jetzt gehört, dass vielleicht im März oder ja, plus minus, wir einen Entwurf der Novelle des Fahrpersonalgesetzes und der
In welchem
Fahrpersonalverordnung
Jahr?
bekommen. Ja, das. Ja, lassen wir es dabei. Also für dieses
Es wird
Thema
es.
auch spielt ja das Thema Tageskontrollblatt. Werden wir das in Zukunft noch haben? Analoge Fahrtenschreiber ist ja auch ein totales Randthema, aber gibt es halt doch
Ja, ich war
immer
auch
noch.
erstaunt. Letztens in den Schulungen hatte ich zwei Leute, die haben in ihren Betrieben zwei Fahrzeuge mit analogen Fahrtenschreibern.
Und es sind auch nicht nur Werkverkehrsunternehmen, wo man sie ja in den meisten Fällen noch antrifft, was weiß ich, Bauwirtschaft oder irgendwelche Dienstleister, die ganz spezielle Sachen machen und dafür halt ein Auto haben, das im Jahr 3.000, 4.000 Kilometer fährt, sondern ich habe auch Frachtführer. Ich meine, ich weiß nicht, wie die mautmäßig das machen, weil die zahlen sich ja des Todes. Vielleicht fahren die dann auch nur auf Landesstraßen mit den Autos rum, aber Ja, wir haben noch analoge Fahrtenschreiber. Und da das halt ein bisschen zusammengehört, beziehungsweise es zu unserer Folge, was war es denn, zwei oder drei, wo wir über Nachweisführung gesprochen
In
haben?
Folge 2, ja. Folge,
Genau.
nee, war es Folge 2? Nein, Folge 1. Ich
Noch
glaube, Folge
besser.
1 war das sogar.
Ja,
Damit haben wir, glaube ich, angefangen, ne? Also.
Also das wird die Ergänzung sozusagen zu unseren Ausführungen dort, weil da haben wir uns ja nur mit dem digitalen Fahrtenschreiber beschäftigt. Und jetzt machen wir noch Tageskontrollblatt und analoge Fahrtenschreiber. Also was ist, wenn ich dort Aufzeichnungslücken kleineren oder größeren Ausmaßes habe? Darüber werden wir uns.
Und es gab es nicht sogar eine Anfrage, die wir auch hatten, bezüglich der
Genau.
Bescheinigung für berücksichtigungsfreie Tage, also ich sage mal, der Urlaubsbescheinigung. Da hatten wir doch auch irgendwie eine Anfrage, ne?
Ja, da gibt es ja auch wieder sehr viel zu diskutieren und da bin ich ja auch, werde ich wieder, Leute herbeleidigen, die Entscheidungen getroffen haben, die sich in der Bund-Länder-Referendenbesprechungsdokumentation namens Hinweise zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr wiederfinden, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Aber mit diesem Cliffhanger können wir das Ganze, glaube ich, heute so stehen lassen.
Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
So machen wir
Habt
es.
eine gute Zeit.
Genau, teilt die gute Kunde hier, teilt den Tachocast an Leute, wo ihr denkt, die könnten es vertragen. Nicht, dass sie sich aufregen, sondern dass sie Informationen bekommen. Und ich glaube, die Themen, die wir heute angesprochen haben, zumindest die letzten beiden, die sind auch sehr hilfreich in der Fläche.
Alles klar.
Lasst es euch gut
Okay,
gehen.
bis bald. Mach's
Ciao,
gut.
ciao.
Tschüss. Das war der Tachocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, Ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.